Jetzt geht's los, 30, ja. Wie immer ganz pünktlich.
Genau, wir sind sehr pünktlich. Und erlauben Sie heute, dass wir kurz das Wort ergreifen. Ein besonderer Ort, wie der Kepler Salon einer ist, braucht auch besondere Menschen. Wir sind ja jetzt im Jahr 11 sozusagen des Bestehens eines eigentlich temporär angelegten Kulturhauptstadtjahrprojekts. Und nach 09 hat sich eine Gruppe gebildet, die sehr stark das betrieben hat, das den Salon eben bis heute gibt. Und eine sehr maßgebliche Person sitzt neben mir, die sozusagen für den Erhalt und für die Lebendigkeit dieses Salons stehen, Elfi Schulz. Und ich ergreife heute das Wort deswegen, weil besondere Menschen, besonderer Ort, es ist auch ein besonderer Salon. Elfi Schulz ist heute das 60. Mal Gastgeberin hier. Und da wollen wir vorweg einfach, also schön, dass Sie da sind, an diesem ersten hochsommerlichen Montag des Jahres 2019, kurz das Wort ergreifen und einfach Danke sagen, Elfi, für all deine Energie, Begeisterung, vielfältige für den Salon, für unseren Raum. Und darf die Barbara Infanger auch noch bitten, die als quasi Nachfolgepräsidentin von dir ist, von den Freunden, noch kurz das Wort zu ergreifen.
Ja, vielen Dank. Hallo.
Hallo.
ich bin vor 11 Jahren gefragt worden, kennen Sie Elfi Schulz? Und ich habe damals gesagt, nein. Ich bin beruflich gerade wieder nach Linz sozusagen zurückgekehrt. Kurz danach habe ich sie kennengelernt. Mir ist ja da damals bei dieser Frage sofort erklärt worden, wer Elfi Schulz ist, nämlich eine Netzwerkerin und dass sie gesellschaftlich gut verankert ist. Und ich habe mir gedacht, spannend. Und ein paar Tage später habe ich die Möglichkeit gehabt, sie persönlich kennenzulernen und habe auch ihre Qualitäten sofort erfasst, weil sie ist so offen und so herzlich eigentlich bei einer Abendveranstaltung gewesen. Und wir haben dann gleich zum Plaudern angefangen und irgendwie hat da unser Kennenlernen und unser gemeinsamer Weg begonnen. Und wir haben uns immer wieder getroffen und mehr gesprochen und weniger. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass sie mich gefragt hat, ein paar Jahre später, ob ich sie unterstütze beim Verein Freunde Kepler Salon, weil sie hat mir sehr viel beigebracht hinsichtlich Gastgeberschaft und Netzwerken. Sie war immer sehr aktiv und zielstrebig und sie war sehr leidenschaftlich, das ist sie bis heute, und hat immer Anliegen und ein Bestreben gehabt und eine zusätzliche Aufgabe zu all den Aufgaben, die sie ohnehin hat. Und deswegen vielen lieben Dank, dass du da bist und dass du da warst und für diese anregende Zeit und für das, was vor uns liegt. Und schön, dass es dich gibt.
Danke, danke, das freut mich sehr.
Wir freuen uns auf die nächsten 60 Runde mit dir.
Ich war auch schon 60.
Gell? Wir sagen einfach Danke.
Ja, danke, das ist sehr, sehr lieb. Danke. Ein Licht. Danke dir auch. Danke.
Vielen Dank.
Ja. Also vorstellen brauche ich mich nicht, aber begrüßen tue ich sie trotzdem extra noch. Es ist ein wunderschöner Sommerabend und um 9 Uhr ist Punkt fertig alles und sie können dann in jedem Gastgarten den Abend noch genießen. Wer weiß, wie lange das dauert immer.
Hm?
Ja, mache ich. Ja, mache ich natürlich. Ja, mein Gast ist heute ein sehr junger Gast, David Oesterle. Er ist stellvertretender Direktor vom Ludwig-Boltzmann-Institut in Wien und für Geschichte und Theorie der Biografie zuständig. Schön, dass du da bist. Das Thema heute ist das Buch Freunde sind wir ja eigentlich nicht. Da geht es um das junge Wien von Hoffmannsthal, Schnitzler und. Wir werden noch vieles hören heute. Ich habe das Buch schon fast zu Ende gelesen, aber auch andere Bücher von den anderen vorkommenden Künstler oder Literaten. Ja, aber bevor ich um Ihren Vortrag ersuche, möchte ich für den Kepler-Salon ein paar Sachen erklären für Leute, die vielleicht heute zum ersten Mal da sind. Also, wir haben schon gehört, der Kepler-Salon ist jetzt über 10 Jahre. Wir haben auch seit heuer eine neue Trägerin, die JKU, und da freuen wir uns sehr und wir danken für für diese besondere. Ja, es ist ja nicht so einfach, dass man so ohne weiteres Sponsoren findet, die sagen, wir machen das, nicht? Also das hat uns sehr gefreut. Es ist natürlich auch das vom Herrn Norbert Dravöger ein großes Danke, dass er das geschafft hat. Aber wir haben auch andere Sponsoren, das ist natürlich die Stadt Linz und Land Oberösterreich. Dann gibt es den Kepler-Salon-Verein, Freunde Kepler-Salon, wenn Sie Mitglied werden möchten. Und das hat uns auch über die vielen Jahre auch geholfen. Würden wir uns freuen. Sie kriegen immer freien Eintritt, so viel Wissen jede Woche. Also ich habe sehr viel gelernt die letzten 10 Jahre, kann ich Ihnen nur sagen. Ja, das wäre natürlich nett. Newsletter und so weiter können Sie alles bestellen, bekommen Sie alles, auch das Programm zugestellt und so. Das ist ganz wichtig. Der Kepler-Salon wird seit längerer Zeit vom Dorf-TV aufgenommen. Danke, dass du da bist. Und das können Sie natürlich zwei, drei Tage später im Netz ansehen. Auch alle anderen sind gespeichert. Wenn es gefehlt hat, dann kann man es wenigstens noch hören. Also das immer hat es nicht alles so gut funktioniert. Ja, die Bar ist, ja, zum Gespräch möchte ich dann noch sagen und zum Dorf-TV. Wenn Sie nachher Fragen haben, bitte geben Sie mir ein Zeichen, dann bekommen Sie das Mikro. Ich weiß, alle sagen, ich habe eh eine laute Stimme, das funktioniert nicht, wenn man das dann hören soll, die Fragen. Also bitte warten Sie, bis Sie dann Ihre Frage in das Mikro sagen können. Das würde uns schon sehr helfen. Ja, die Bar ist geöffnet. Sie können jederzeit hinausgehen, etwas zu trinken holen und wieder kommen natürlich. Würden wir uns freuen, wenn Sie nicht davon schleichen sich. Nein, das tun Sie nicht. Das ist ganz selten passiert. Außer es muss jemand zum Bus oder zum Zug. Ja, das wär's eigentlich. Und ja. Ich bitte um Ihr, ja, das Buch ist natürlich das Wichtigste heute. Das habe ich schon mit Begeisterung gelesen und ich freue mich, dass Sie das, so ein junger Mensch über so viel Literatur schreibt und so ein Wissen hat, das bewundere ich sehr. Bitte, Ihren Vortrag.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, hier im Kepler-Salon zu sprechen. Es freut mich sehr, das Buch hier vorstellen zu dürfen. Ich werde dann eine ganz kurze Übersicht geben über Jung Wien, kurze Übersicht, was in diesem Buch steht. Das soll aber nicht heißen, dass Sie das Buch dann nicht kaufen sollen. Da steht natürlich noch viel mehr drin, hoffentlich. Ich würde vielleicht einen Satz noch dazu sagen, wie das Buch entstanden ist. Das Buch ist im Rahmen meiner Tätigkeit am Ludwig-Boltzmann-Institut für Geschichte und Theorie der Biografie entstanden. Das ist ein Institut, was sich die letzten 14 Jahre der Erforschung der Gattung der Biografie gewidmet hat. Also eine Art Spezialforschung Forschungsinstitut, das angebunden war, auch an die Universität in Wien. Und wir haben uns nicht nur mit der Theorie und der Geschichte dieser Gattung beschäftigt, sondern auch sehr konkret dem praktischen biografischen Schreiben. Und die letzten Jahre hat sich dann automatisch so ein Wiener Moderne Schwerpunkt ergeben. Also wir haben, hört man mich gut? Ja, okay. Wir haben, so ist besser, glaube ich. Wir haben,
so ist besser.
So ist besser. Ja. Wir haben Biografien geschrieben zu wichtigen Proponenten dieses Kreises, aber auch der Wiener Moderne an sich, also auch zu einer Salonierin Eugenie Schwarzwald, oder Eugenie Schwarzwald, je nachdem, wie man sie ausspricht. Auch eine Biografie ist entstanden zu Leopold von Andrian, ein Autor, der sehr vage assoziiert war, auch mit dem Kreis des jungen Wien.
Aber die waren alleine.
Genau, das waren Einzelbiografien, die über die letzten Jahre entstanden sind. Eine Biografie zu Arthur Schnitzer wird gerade geschrieben, auch an der University of Cambridge. Und so sind wir das letzte Jahr auf die Idee gekommen, ja, wir könnten doch eigentlich eine Ausstellung machen, eine recht breitenwirksame Ausstellung in Wien und in Salzburg. Und das ist dann passiert. An 10, 11 verschiedenen Orten haben wir kleinere Ausstellungen gemacht zum jungen Wien, vor allem biografisch orientierte Ausstellungen. Mhm. Und dann ist der Verlag an mich herangetreten und hat gefragt, ja, ob wir das nicht irgendwie bündeln könnten und diese quasi einzelnen Geschichten des jungen Wien nochmal zusammenfassen und eine Gruppenbiografie, wie es die letzten Zeit auch Mode geworden ist, Gruppenbiografien zu schreiben, etwa auch über die Bloomsbury Group.
Das ist eine Novität, also dass das gleich alles verbunden wird, ist das so?
Oder? Für das junge Wien. Ja, im sozusagen biografischen Kontext. Also es gibt schon natürlich, es gibt schon zahlreiche Auseinandersetzungen zum jungen Wien, die eher monographischer Natur sind, also eher das literarische Werk in den Blick nimmt. Aber es gibt jetzt keine Biografie, keine Gruppenbiografie zum jungen Wien, wie es diese ist. Mhm. Genau. Ja, das ist sozusagen der größte Kontext. So ist dieses Buch dann entstanden und ich war dann irgendwie ganz, ganz froh, dass der Verlag dann auch so motiviert war, das so schön zu gestalten, auch mit den vielen Bildern und Grafiken.
Ja, das werden wir einige sehen, ja, von den
Fotos. Genau, ja. Genau, ein paar Fotos habe ich mitgebracht. Ja, das junge Wien, wie wir es heute verstehen, das sind vor allem 5 Autoren, es sind 5 kanonisierte Autoren, die sich eben 1890 in Wien kennengelernt haben und dann vor allem der zeitgenössischen Literatur den Stempel der Moderne aufgetragen haben. So kann man es vielleicht fassen. Über 10 Jahre, also 10 bis 15 Jahre, fühlten sich die Autoren also eng miteinander verbunden. Sie haben vieles miteinander geteilt, ihr literarisches, aber auch ihr Freizeitleben. Sie trugen sich gegenseitig ihre neuesten literarischen Arbeiten vor. Sie kritisierten sich, sie motivierten sich und natürlich inspirierten sie sich auch. 10 bis 15 Jahre lang, bis sie dann um 1900, etwa 1905, eigene Wege gegangen sind. Und man sieht sie hier schon auf dem Cover. Das ist hinten Hugo von Hofmannsthal, rechts ist dann Arthur Schnitzler, links, der etwas besoffen reinguckt, ist Richard B. Hoffmann und auf der rechten Seite ist Felix Salten. Das Foto ist im Prater entstanden. Die 2 Mädels und die 2 Frauen, es wird immer Mädels leicht abwertend bezeichnet, die 2 Frauen sind leider nicht identifiziert. Ich habe es versucht zu identifizieren. Ich habe sogar eine kommissarische Studie in Auftrag gegeben, das führte leider ins Leere. Ich hatte nämlich einen Hoffnungsschimmer, wer das sein könnte, aber das hat sich nicht bestätigt. Gut, Hugo von Hofmannsthal, das ist ein Autor, den Sie wahrscheinlich kennen, späterer Mitbegründer der Salzburger Festspiele und als solcher natürlich immer noch sehr präsent, denn diese werden ja seit 1920 jedes Jahr, finden jedes Jahr statt. Der Jedermann, der eigentlich gar nicht dazu vorgesehen war, wird jedes Jahr also am Salzburger Domplatz aufgeführt. Er ist vor allem auch bekannt als Librettist für Richard Strauss. Aber als er noch ein Gymnasiast war, wurde er Teil dieser Gruppe, nämlich als 16-, 17-Jähriger. Und er galt schon von Beginn an als absolutes literarisches Wunderkind. Es gibt eine sehr frühe Aufzeichnung von dem Literaturkollegen Arthur Schnitzer, der meinte, ein bedeutendes Talent, der 17-jährige Loris, Wissen, Klarheit und wie es scheint auch echte Künstlerschaft. Es ist unerhört in dem Alter. Also mit 16, 17 tritt er da in dieses Kaffeehaus, zuerst noch begleitet von seinen Eltern. und trifft da auf unzählige andere Akteure, die schon im Literaturbetrieb tätig sind. Unter anderem eben auch auf Arthur Schnitzler. Er ist der älteste dieser fünfköpfigen Gruppe. Er ist bereits 28, also 12 Jahre älter wie Hoffmannsthal, und er ist zu dieser Zeit noch Assistent seines Vaters an der Poliklinik in Wien, hat also Medizin studiert und hat sozusagen die Bürde, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, eine Sache, die ihm gar nicht behagt, weil er ja eigentlich Literat sein möchte und sein Vater dem missbehagt ist, dass er seine Freizeit so intensiv auch mit dem literarischen Schreiben verbringt, und ihm ist es vor allem sehr peinlich, wie der Vater einmal schreibt, dass er unter dem gleichen Namen literarisch und wissenschaftlich veröffentlicht. Also Schnitzler hat zu dieser Zeit vor allem sich da frei zu kämpfen und für die Literatur zu emanzipieren innerhalb seines Elternhauses. Den habe ich jetzt vergessen, so schnell passiert das. Also Arthur Schnitzler in seinen sehr frühen Jahren, 1885, 5 Jahre, also bevor er dann zu den anderen Autoren stößt. Das ist Richard B. Hoffmann, ein Autor, der heute leider weniger bekannt ist. Er gilt vor allem für diese frühe Zeit als eine Art von Dandy, ein Dichter Dandy. So heißt es zumindest, habe sein Haus jeden Tag mit der passenden Knopflochblume. Und Karl Kraus hat einmal gemeint, dass er immer noch an der dritten Zeile seiner ersten Novelle arbeite, weil er jedes Wort in einer verschiedenen Toilette überlegt, also in einem verschiedenen Kleidungsstück, und deshalb brauche er so lange. Also Karl Kraus war nicht sehr, sozusagen, hat nicht allzu nette Worte über Richard B. Hoffmann gefunden. Also heute leider kaum mehr bekannt. Er ist vielleicht noch bekannt durch sein Schlaflied für Miriam. Das ist ein wunderschönes Gedicht, das er anlässlich der Geburt seiner Tochter verfasst hat. Auch bekannt vielleicht noch, aber eher so im wissenschaftlichen oder im universitären Kontext, durch sein Buch Der Tod Georgs. Eine recht komplexe Novelle, recht komplex, muss man sagen, so Traum und Wirklichkeit, wie es sehr häufig passiert in der Literatur der Wiener Moderne, Traum und Wirklichkeit ineinander verschachtelt wiedergibt. Aber ein bedeutender Autor, und Schnitzler meinte auch schon relativ früh, im Grunde ist Bär Hoffmann der bedeutendste von uns allen. Dann Felix Salten mit seinem Hund. Felix Salten ist einer der wenigen, man muss sagen der einzige jetzt von diesen 5 Autoren zumindest, die aus weniger abgesicherten Verhältnissen stammen. Er entstammt also nicht einem bildungsbürgerlichen Milieu wie die anderen. Sein Vater war Ingenieur, und so hatte Salten schon von früh an selbst einen Brotberuf zu wählen. Paradoxerweise muss man sagen, dass er, obwohl er das gemacht hat, der Erste ist, der wirklich von der Schriftstellerei leben konnte, aber eben von seinem Brotberuf, und das ist irgendwie das journalistische Schreiben. Er hat schon sehr früh damit begonnen und hat es dann innerhalb dieser jungen Wiener Jahre, also bis 1898, zu einem richtigen Star-Journalisten gebracht. Also es war einer der ganz frühen Boulevard- oder Sensationsreporter, wenn man es so nennen möchte. Er hat gute Kontakte zum Habsburger Haus, unter anderem zu Erzherzog Leopold, und der hat ihm immer den neuesten Tratsch von den Habsburgern berichtet, und Felix Salten war dann so frech.
Hat es das damals schon gegeben?
Ja, das ist damals gerade aufgekommen, und Felix Salten war dann so clever oder so dreist und hat das relativ ungefiltert dann wiedergegeben, und die Leute sind natürlich auf das total abgefahren, dass da jetzt, dass sie den neuesten Tratsch vom Habsburger Haus berichtet bekommen, wie sich bestimmte Leute dann halt so verlieben, wie es sich nicht für die Habsburger gehört hat, und Verhältnisse mit Prostituierten eingegangen sind. Das war natürlich ein gefundenes Fressen, auch für Felix Salten. Aber heute natürlich bekannt vor allem durch Bambi, Geschichte eines Rehs im Walde. Das ist dann relativ bald, ich glaube 1942, dann verfilmt worden von Walt Disney, und das hat ihm zumindest dann posthum großen Ruhm eingebracht. Dann gibt es natürlich noch die Mutzenbacher, die vielleicht zu erwähnen ist. Ich habe es das letzte Mal bei der ersten Buchpräsentation vergessen und dann sind gleich einige Sturm gelaufen. Ich habe die Mutzenmacher vergessen zu erwähnen. Der pornografische Roman, der bis heute eigentlich sehr kontrovers diskutiert wird, die einen finden ihn schund, weil er ohne sozialkritischem Ethos pädophile Konstellationen porträtiert, und das ist natürlich schwer verdaulich, was Felix Saltner schreibt, aber wie gesagt, das macht es eben so problematisch, ohne sozialkritische Motivierung. Andererseits sagen manche, das ist sozusagen ein Aufruf zur freien Liebe. Gut, über das wird man dann länger diskutieren. Fakt ist jedenfalls, dass Felix Salten nie zugegeben hat, Autor dieses Buches zu sein. Es gibt ein paar Hinweise, auch in Schnitzers Tagebuch findet sich dieser kleine Hinweis, das Salten war es. Ob das stimmt, weiß man nicht. Aber jedenfalls dadurch, dass es dann unter einem Ladentisch verkauft worden ist und zu Tausendsten unter einem Ladentisch verkauft worden ist, ist er da um seine Tantieme jedenfalls gekommen. Hermann war der letzte der fünf, der etwas später zur Gruppe stößt. Er ist vor allem ein unermüdlicher Netzwerker, so ist er auch heute noch bekannt. Es ist jemand, der die Gruppe sehr stark nach außen vertritt. Er hat ein frühes Leben, bis er zur Gruppe stößt. Er hat ein frühes Leben, das reicht eigentlich für drei Leben. Weil er genau das in der Jugend schon vollzieht, was dann sein späteres Leben ausmacht, nämlich Wandlungen. Er findet sich stetig neu, er wird in Linz geboren, geht in Salzburg zur Schule, geht dann nach Wien, um zu studieren. Und in Wien wird er dann ziemlich schnell einmal von der Uni geschmissen, weil er bei einem Konvent anlässlich von einer Richard-Wagner-Feier als Sprecher auftritt und relativ viel antisemitischen Blödsinn von sich gibt und meint, Richard Wagner, er soll der neue politische Führer sein, und dann auch nicht davor zurückschreckt, den Vielvölkerstaat dann noch zu verteufeln, weil er ja allerhand von anderen Menschen auch sozusagen Zugang finden. Und die Unileitung reagiert schnell, wirft ihn von der Universität, er zieht dann weiter, zieht nach Graz, nach Czernowitz, dann weiter nach Berlin, wo er dann sich vor allem für den Marxismus zu interessieren beginnt, und zieht dann weiter nach Paris, wo der Marxismus dann überhaupt keine Rolle mehr spielt und Politik überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern nur mehr das schöne Schreiben und die schöne ästhetizistische Literatur. Und dann kommt er nach Wien zurück und ist sicher einer der ganz wichtigen Proponenten dieses Kreises, einer, der diesen Kreis dann auch nach außen hin popularisiert. Also das sind die fünf wichtigen Personen, also diese, ja, das ist der Kreis an sich. Der Kreis an sich sage ich dazu, weil es gerade in dieser frühen Phase des jungen Wien, also diese Jahre 1890, 1891, noch eigentlich relativ unklar ist, was überhaupt das junge Wien sein soll, weil es zu dieser Zeit also auch einen sozusagen größeren Kreis des jungen Wien gibt. Es gibt einen sozusagen institutionellen Kreis. Das sind viele, viele Autoren, Schriftsteller, Schauspieler, bildnerische Künstler, Musiker, die sich im Kaffeehaus treffen, immer wieder zusammenkommen, diskutieren miteinander. Und es ist heute relativ unklar zu sagen, wer von diesen ganzen Autoren letztlich zum jungen Wien gehört hat und wer nicht. Also das ist in der ersten Phase also ein sehr, sehr offener, heterogener Kreis, ein offener, heterogener Stammtisch, wo vor allem das Kaffeehaus als Ort des Austausches sozusagen fast zu einer Art von Prinzip wird.
Ja, also ich beim Lesen habe ich mir gedacht, gehe ich jetzt dorthin in dieses Café und gehöre ich dann gleich dazu oder wie hat denn das funktioniert? Ich meine, Sie sind ja auch unterschiedlich im Alter und auch von Ihrer Schreibweise. Also und natürlich hat es auch, glaube ich, keines, also wie Sie schreiben eben auch, also Sie haben sich nicht immer nur gemocht, nicht? Mhm. Also hat schon ärgere Sachen gegeben und was mich auch so fasziniert hat, dass alle ein Tagebuch geführt haben und sich auch selber so viel geschickt haben. Mhm. Aber der Anfang, das habe nicht herausbekommen, wie das funktioniert hat.
Mit Anfang mit, wie sich der Kreis...
Kann ich nicht sagen, ich gehe jetzt dorthin, ich gehe zu dem Kreis, nicht?
Ja, das ist irgendwie, das ist etwas, was eigentlich bis heute nicht vollkommen klar ist. Man weiß relativ genau, wer wen kennengelernt hat und wie die einzelnen Autoren dann, dann letztlich ins Café Grünsteidl, das ist ja letztlich der Ort, der fast ident gesetzt wird, mit dem Jungwiener Kreis. Man weiß, wie die Leute teilweise da hingekommen sind. Also Hoffmannsthal lernt jemand auf Sommerfrische kennen, einen älteren Schriftsteller, der schon längst arriviert ist und der sagt, er sollte hier nochmal begleiten ins Kaffeehaus. Der Richard B. Hoffmann lernt jemand während seiner Militärzeit in Klagenfurt kennen und der meint das Gleiche, ja, da gibt es ja einen Kreis. Also es gibt eine ganze Riege von Schriftstellern, die sich im Café Grünsteidl treffen. Er soll doch da mal dazukommen. Also so über verschiedene Kontakte, über bestimmte Netzwerke finden dann viele dieser Autoren schlussendlich ins Kaffeehaus. Und wie ich schon gesagt habe, das ist ein großer, ein vollkommen unübersichtlicher Kreis am Anfang. Wer wann und wie lange zu diesem Kreis gehört hat, ist schwer zu sagen. Also es gibt diesen es gibt diesen Brief von Eduard Michael Kafka, das ist ein, der hat nichts mit Franz Kafka zu tun. Diesen Brief, wo er an Ferdinand von Saar, diesem schon etablierten realistischen Autor, schreibt, dass 40 Autoren zur literarischen Jungmannschaft gehören. Das sind also Autoren, die Empfindung haben, zur modernen Literaturriege zu gehören. Also die Empfindung haben, dass die Literatur in Wien am Brodeln ist und dass sie Wegbereiter sein wollen, dieser neuen literarischen Strömung. Und diese Autoren haben das Selbstbewusstsein, dazu zu gehören und die befinden sich dann einfach im Kaffeehaus. Die sind Teil dieser Gruppe, die sozusagen eben Diskussionen führt. Aber es ist irgendwie natürlich schwierig zu sagen, wie gesagt, wer da wann dabei war. Und das Interessante ist, das haben Sie gerade auch gesagt, die waren sich ja nicht nur wohlgesonnen. Ja. Also das Interessante ist, auch wenn es um den Begriff Jung Wien geht, das ist ein irgendwie ein komischer Begriff, letztlich gerade in der Anfangsphase ein relativ inhaltlich vager Begriff, weil Arthur Schnitzer schreibt in seinem Tagebuch, bevor er überhaupt irgendeinen von diesen 5 Autoren kennengelernt hat, Jung Wien im Kaffeehaus und er nennt dann 6, 7 Autoren, ein Fritz Lämmermeier etc. Das sind Autoren, die er 2, 3 Monate schon verteufeln wird und meint, die entsprechen genau dieser Literatur, die er eigentlich überwinden möchte und die entsprechen genau dieser Weltanschauung, die er eigentlich überwinden möchte. Aber zuerst, und ich glaube, das zeigt dieser frühe Tagebucheintrag, wo er Jung Wien schon mal benennt, da ist einfach ein Gefühl da, dass etwas in Schwung kommt. Es ist ein Gefühl da, dass man das Neue, dass man die neue Literatur durch eine verstärkte Vergesellschaftung, durch eine Vereinsstruktur, durch ein Zusammenkommen, dass man dem damit auch Ausdruck verschafft. Und ich glaube, diese ganzen Autoren, die dort sozusagen ein- und ausgegangen sind, hatten eben das Gefühl, wir sind Teil dieser Generation, die moderne Literatur jetzt durchsetzen will. Auch
ja,
in
das ist schon eine Leistung eigentlich, oder? Dass sowas entsteht ohne, ja, jetzt machen wir was und dann dürfen alle kommen und muss ja jeder irgendwas beitragen und so.
Das ist sicher das Interessante, auch am Kaffeehaus. Wenn wir heute auf das Kaffeehaus als literarischen Ort blicken, dann hat das so ein bisschen was Nostalgiebehaftetes, fast so etwas Folkloristisches, ja, das Grünsteidl und da hat es das Café Zentral gegeben und da waren die ganzen Autoren, die sind da ein- und ausgegangen. Das sind ja auch, die ganzen Kaffeehäuser sind ja auch zur touristischen Marke geworden. Dass Wien um 1900 so eine Rolle spielt, das wird ja auch sozusagen vom Tourismusbetrieb irgendwie am Leben gehalten, weil die wollen ja auch, dass man in ein Kaffeehaus geht. Aber das Kaffeehaus hat für diese Zeit eine ganz wichtige Rolle. Und das betrifft nicht nur die Literatur, das betrifft auch die anderen Künste. Edward Timms, ein britischer Forscher, hat einmal gemeint, dass das Kaffeehaus ganz maßgeblich daran beteiligt war, an diesem maßgeblichen Umsatz an schöpferischen Ideen. Also, dass so viele Leute aus verschiedenen Bereichen miteinander in Kontakt war, dass sich verschiedene Bereiche so überlappt haben, dass Künstler auf einmal, also bildnerische Künstler auf einmal mit Literaten zu tun hatten, dass dass Saloniere auf einmal mit Literaten zu tun hatten oder was auch immer. Das hatte sehr stark mit diesen verschiedenen Kreisverbindungen zu tun.
Ja, aber die waren ja bei sich zu Hause, nicht? Die Salonieren, nicht?
Natürlich, aber
das ist eine andere.
Selbstverständlich, aber die waren natürlich dann auch teilweise, also bestimmte Figuren teilweise auch im Kaffeehaus. Also, genau. Aber das stimmt, das macht natürlich das Kaffeehaus aus als Ort im Gegensatz zum Salon der höheren Gesellschaft, dass man im Kaffeehaus ein- und ausgehen kann, wie man möchte. Mhm. Und im Salon, da sitzt eine Gesellschaft, die fixiert ist, die sich öfters trifft. Und es ist sozusagen immer das gleiche Personal. Und das macht das Kaffeehaus als neuen kulturellen Treffpunkt eben aus. Mhm. Genau. Kurzer Schluck. Und das andere, was Sie noch gesagt haben, das mit dem Tagebucheinträgen, das ist schon sehr interessant. Viele haben Tagebuch geführt, insbesondere Arthur Schnitzler. Arthur Schnitzlers Tagebuch ist ein Schatz für jeden biografisch interessierten Literaturwissenschaftler, weil er jeden Tag genau aufgezeichnet hat. Das hat ganz komische Auswüchse gehabt, dass er sogar jeden Geschlechtsverkehr eingetragen hat und sogar Strichenliste geführt hat, wann er onaniert hat.
Ist dann also es ist hochgradig, Liebelei rausgekommen.
Dann ist die Liebelei rausgekommen. Also es ist jemand gewesen, der sein Leben bis ins Kleinste letztlich dann auch für die Nachwelt aufbewahrt hat.
Wahrscheinlich hat er zu Hause mit seinem Vater das nicht reden können, nicht? War strenger Arzt, nicht?
Und
verständlich, oder?
Ja, vermutlich.
Ja, gut. Sie haben noch ein bisschen Zeit.
Ich hätte noch ein bisschen Zeit, okay, dann schauen wir, ich kann gemütlich springen. Vielleicht mache ich hier mal vorläufig Halt. Das ist das Café Greensteidl von außen. Das ist eine Aufnahme 1896, kurz bevor man das Kaffeehaus dann schloss. 1897 wird es ja geschlossen und demoliert. Und ein Bild auch von innen vom Lesesalon. Ja, das Kaffeehaus ist also vor allem in der ersten Phase sehr wichtig, aber bald schon haben die ganzen Autoren genug von dem Ganzen. Hugo von Hofmannsthal schreibt relativ bald, dass er Ekel vor dem Kaffeehaus hat, von diesem ganzen intimen Theater im Kaffeehaus, also diese komische Diffusion von Öffentlichkeit und Privatheit im Kaffeehaus, das ist etwas, was den Leuten ziemlich schnell auf den Geist geht. Das heißt, man ist im Kaffeehaus nicht wirklich in der Öffentlichkeit, weil man ja am Stammtisch sitzt, man ist aber auch nicht wirklich im Privaten, weil es ja doch eine Form der Öffentlichkeit ist und jeder Hansel quasi zum Tisch sich gesellen kann. Und so beschließen diese fünf Autoren, die sich einfach mit Abstand am besten verstehen und die sich dann auch ästhetisch am nächsten stehen, sich zurückzuziehen, sich an anderen Orten zu treffen. Und diese anderen Orte sind etwa Arthur Schnitzlers Junggesellenwohnung oder auch Richard B. Hoffmanns Wohnung. Da gab es eine schöne Bibliothek. Da haben sich die Autoren also getroffen, haben sich recht gerne dort ihre literarischen Werke vorgetragen und kritisiert. Da waren sie sozusagen für sich. Ein anderer Ort, der bedeutend wurde für die Autoren, wo sie immer wieder gerne hingingen und der auch ganz bedeutend ist für die Literatur dieser Zeit, ist der Wiener Prater. Der Wiener Prater ist ein fast so eine Art von erotischer und fantastischer Gegenort zum Alltag, zu diesem städtischen normierten Alltag. Und das wird auch relativ deutlich in einem Brief, den Arthur Schnitzler geschrieben hat an Adele Sandrock, eine ganz bedeutende, sehr exzentrische Schauspielerin dieser Jahre. Es war seine Geliebte zwischen 1894 und 1895. Es ist ein frivoler Brief. Schnitzler schreibt, gestern, mein Schatz, waren wir im Prater. Das ist Adele Sandrock rechts und das ist auch eine Praterfotografie links. Gestern, mein Schatz, waren wir im Prater. Wir vier. Ich, Loris, also Loris ist ein frühes Pseudonym von Hofmannsthal. Ich, Loris, Altenberg Hoffmann, haben wahnsinnig gedraht. sind nämlich im Schweizer Haus gesessen, haben Backhändl mit Gurkensalat und Salami gegessen und sind dann, bitte nicht verhöhnen, auf der Rutschbahn gefahren. Dabei ereignete sich auch nicht das geringste Stubenmädchen und alle Backen blieben ungekniffen. Damit nicht zufrieden, schwelgten wir noch in einer 10-Kreuzer-Bude, wo eine berückend schöne Donaunixe, die ausschließlich mit einem Verdienstkreuz bekleidet war, unglaubliche Evolutionen ausführte. An der preisgekrönten Herkuleskraftmaschine gingen wir schwächlich vorüber. Das ist diese preisgekrönte, habe ich die hier? Ja, genau, das ist die preisgekrönte Herkuleskraftmaschine. In Felix Saltens Wurstelbrater wird dann 1911 ein Buch schreiben über den Prater. Also das ist wirklich ein sehr, sehr bedeutender Ort für die Literaten dieser Zeit. Und Felix Salten wird kleinere Skizzen zu bestimmten Prater-Sensationen, aber auch zu bestimmten Praterfiguren in diesem Buch notieren. Und unter anderem auch zu dieser Kraftmaschine, die die Leute damals wohl irrsinnig fasziniert hat. So viel zu diesem Brief und so viel zu diesem Ort. Auch wenn die Gruppe, muss man sagen, sich fast täglich sah und über viele Jahre zumindest fast täglich sah und immer wieder auch Ausflüge gemeinsam unternahm, dieser Brief täuscht etwas. Die hatten natürlich nicht immer sozusagen so ein unkompliziertes Verhältnis, wie es hier scheint. Das Buch heißt ja auch, Freunde sind wir ja eigentlich nicht, und das ist ein Satz, den Richard B. Hoffmann einmal sagte. Der Satz geht weiter: Wir machen einander nur nicht nervös. Also Freunde sind wir nicht, wir machen einander nur nicht nervös. Also man kann es gut miteinander, man hält es irgendwie miteinander aus. Das täuscht natürlich waren sie Freunde, ohne jeden Zweifel, aber mit Blick auf viele anderen Aussagen in diesem Kontext, wo andere Schriftsteller immer wieder gesagt haben, ja gut, es waren nicht unbedingt meine intimsten Freunde, es waren nicht unbedingt meine menschlichen Freunde, sondern eher meine intellektuellen Freunde. All das zeigt schon etwas, dass die Autoren ein recht kompliziertes Verhältnis miteinander hatten, und das hat natürlich viele Gründe gehabt. Bei Hoffmann war jemand, wenn ich nur ganz kurz auf so die Charaktereigenschaften von 1, 2, 3 Leuten eingehen kann. Bei Hoffmann war jemand, der unglaubliche Distanz wahrte, und das hat Hoffmanns halt wiederum in den Wahnsinn getrieben, weil er so gerne eine intensive Freundschaft mit diesem Richard bei Hoffmann gehabt hätte, aber Hoffmann hat auf seine Briefe kaum geantwortet oder höchstens nachdem er 2, 3 Mal ermahnt worden ist. Also der hat sich ganz gern irgendwo distanziert gezeigt, den anderen gegenüber, auch Schnitzler gegenüber. Schnitzler war letztlich jemand, der vielleicht würde man sagen, irgendwie so ein Komplexler. Das war jemand, der unglaublich kompetitiv gedacht hat, und wenn jemand über ihn gestellt worden ist, literarisch, also mit Blick auf seine literarischen Qualitäten, dann ist er gar nicht mit dem zurechtgekommen. Es gibt viele Aufzeichnungen in seinem Tagebuch. Ein bekannter Kritiker, Rudolf Lothar, hat einmal geschrieben in einem Aufsatz, ja, der bei Hoffmann sei ja der bedeutendste von allen, und Schnitzler ärgert sich dann, ja, meinetwegen, wenn jemand Hoffmannsthal über ihn stellt, dann kommt er mit dem noch klar, aber wenn sonst jemand besser eingeschätzt wäre, dann muss er sich einfach ärgern. Also dieses Gefühl einer narzisstischen Kränkung ist bei Schnitzler immer präsent. Vielleicht einer noch, Hermann Bahr, der große Netzwerker, ist jemand, der Richard Specht hat einmal ausgedrückt, er hat alle angeregt und gleichzeitig alle aufgeregt. Also jemand, der
menschlich war.
Menschlich, genau. Also jemand, der einfach sich selber unglaublich inszeniert hat. Er muss wohl ein unglaubliches Gefühl für Literatur gehabt haben. Das ist wirklich bemerkenswert, dass er den Ton angibt und irgendwie er spürt, in welche Richtung Literatur sich entwickeln wird. Und das stellt sich dann meistens auch so ein, aber hat nicht davor zurückgeschreckt, so seine seismologische Qualitäten auch öffentlich darzustellen. Und diese Selbstinszenierung ist vielen anderen natürlich, um salopp zu sagen, sehr, sehr auf die Nerven gegangen. Aber Bahr ist jemand, der das Image dieser Gruppe sehr stark geprägt hat. Es ist also vielleicht im Vergleich zu anderen literarischen Gruppen, wenn man es vergleicht mit der Bloomsbury Group in England oder vergleicht mit vielen verschiedenen Gruppen, Vereine, Bünde, gerade auch der avantgardistischen Literatur, der Futuristen, Surrealisten oder Dadaisten, die alle mit so einem Programm nach außen getreten sind und gesagt haben, das sind wir. Sowas gab es beim Jungen Wien nicht. Also es ist ein Kreis, der letztlich sehr verhalten war, sehr zögerlich war, sich nach außen hin zu präsentieren. Vielleicht auch deshalb, weil die Autoren auch vom Schriftstellerischen her sehr verschieden waren. Sie hatten kein Programm, aber sie hatten Hermann Bahr, der, ob sie es wollten oder nicht, nach außen getreten ist und in vielen verschiedenen Vorträgen und Artikeln schon ein relativ homogenes Bild der Gruppe gegeben hat, das teilweise aber auch nicht wirklich der Wahrheit entsprochen hat. Aber er hat zumindest der Öffentlichkeit die Marke Jung Wien sozusagen, die Marke Jung Wien in der Öffentlichkeit auch popularisiert.
Aber es dürfte sich da doch jeder etwas gefunden haben, dass er so in der Gruppe bleibt, auch wenn es Diskurse gegeben hat und alles nicht so funktioniert, wie es ist, oder Eifersucht und solche Sachen passieren. Aber hat es Ihnen auch jetzt weitergeholfen in Ihrer Entwicklung und Austausch?
Mhm. Also, denke ich schon. Ja, absolut. Also was diese... Und das hat mich vielleicht an der Arbeit des Buches am meisten interessiert. Wie ist es jungen Autoren ergangen, die noch nicht etabliert sind? Also das ist ja das Interessante. Man kennt die Autoren als Stars der Szene, Hoffmannsthal als einer der bedeutenden österreichischen Autoren, das gleiche Schnitzler. Das Interessante ist dann zu schauen, wie ist es ihnen am Anfang gegangen, und man sieht, die haben genauso gekämpft wie heute vielleicht irgendwelche Musiker oder wie heute andere Schriftsteller, was auch immer. Also das war sehr, sehr lange ein irrsinniger Kampf, und Hermann Bahr hat auch einmal gemeint, wir gehen noch alle an einem Nicht-Erkannt-Werden zugrunde, und das war relativ spät schon. Also da war das Gefühl, irgendwie tut sich nichts, irgendwie wird die literarische Öffentlichkeit nicht wirklich auf uns aufmerksam. Aber es hat natürlich den Autoren sehr viel gebracht, Teil dieser Gruppe zu sein. Es hat ihnen auch gebracht, Hermann Bahr als Sprachrohr zu haben, auch wenn es ihnen nicht immer ganz recht war, was er gesagt hat, aber er hatte ein unglaubliches Netzwerk, er hatte vor allem gute Kontakte zum Burgtheater, und das war, und auch zu anderen deutschen Theatern, und das war in dieser Zeit einfach sehr, sehr viel wert. Bahr hat sich einmal die heimliche Nebenregierung der Burg genannt, also jemand, der dem Burgtheaterdirektor Burkhardt, so hat er geheißen, dann im Grunde sagt, was er zu spielen hat und was er nicht zu spielen hat. Und dass Schnitzer dann am Burgtheater gespielt worden ist, 1895, das hat auch damit zu tun, dass Burkhardt und Bahr, der Burgtheaterintendant, dass die so eng miteinander waren. Es hat natürlich eine ganz große Rolle gespielt, dass er im Lande herumgefahren ist und auch in Deutschland viele Vorträge gegeben hat und immer wieder das junge Wien sozusagen popularisiert hat.
Ja, danke vielmals. Sie können fragen, bitte. Da gibt es sicher viel, ja? Der Herr da ganz hinten mit der Brille war der Erste.
Ich wollte nochmal nachfragen, der Begriff junges Wien oder Jung Wien, stammt der von Schnitzler? Habe ich das richtig verstanden? Oder hat den Schnitzler, oder wo kommt der her? Oder kommt der aus der Literaturwissenschaft, die das sozusagen später dieser Gruppe das aufdrückt oder auf einen Stempel gibt?
Ja.
Das habe ich nicht ganz verstanden. Hatten Sie gesagt, Schnitzler hätte darüber auch schon geschrieben, also diesen Begriff benutzt?
Also es kommt in Schnitzlers Tagebuch sehr früh vor. Ich habe vorher gemeint, er verwendet den Begriff junges Wien schon bevor er überhaupt die Autoren des jungen Wien wirklich kennenlernt und bezeichnet damit einfach eine Riege von jungen Autoren, die sich eigentlich im Kaffeehaus treffen. Also es ist eher so ein Generationengefühl, was er mit Jung Wien ausdrückt. Das junge Wien ist ein Begriff von mehreren Begriffen, die im Zusammenhang im Zusammenhang dieses, ja, als eine Art von Selbstbildnis fungieren. Hermann Bahr wählt zum Beispiel viel eher den Begriff das junge Österreich. Das junge Österreich hat für ihn eher die Bedeutung so als Gegensatz zum jungen Deutschland. Das ist für ihn ganz wichtig. Also jung bedeutet gerade mit Blick auf die Literatur der Moderne, also der Literatur zwischen 1880 und 1920, sagen wir jetzt mal, überhaupt in Europa sehr häufig eine junge, moderne Generation. In Frankreich gibt es ähnliche Begriffe, in Deutschland gibt es eben dieses jüngste Deutschland, das aber im Gegensatz zum jungen Wien naturalistisch geprägt ist. Aber es heißt auch sozusagen ein literarischer Aufbruch, das bedeutet das Junge im Namen, und ob jetzt das Wien oder Österreich noch als Zusatz gewählt worden ist, das ist von Autor zu Autor sehr verschieden. Aber Schnitzer wählt immer den Begriff das junge Wien, Hermann Bahr später dann genauso, aber in dieser frühen Phase spricht er häufig vom jungen Österreich. Und die Literaturwissenschaft hat das dann gerne aufgenommen und nimmt das jetzt eigentlich so als Bezeichnung dieser Gruppe in einem biografischen Zusammenhang. In einem literaturwissenschaftlichen Zusammenhang spricht man eher von Wiener Moderne.
Bitte.
War das die einzige oder bestimmende Gruppe zu dieser Zeit, oder hat es da sozusagen parallel Gruppen gegeben, Konkurrenz gegeben, auch im literarischen Bereich? Und die zweite Frage wäre gleich dazu, wie hat sich das Ganze dann auch aufgelöst? Wie lange hat das gedauert? Ist es wild zerbrochen oder einfach irgendwo zerbröselt?
Mhm. Zur ersten Frage, es hat gleichzeitig auch andere Gruppen gegeben, auch in Wien. Ich habe vorher auch schon von einem Herrn Lämmermeier gesprochen, der schon sehr früh auch bei diesem Jung Wien Notat von Schnitzer auftaucht. Der hat eine Gruppe begründet, die nennt sich Iduna-Kreis, eben auch so eine sehr konservative Gruppe, eine sehr stark antisemitische Gruppe letztlich, also weltanschaulich antimodern, weltanschaulich konservativ, reaktionär. Und es gibt mehrere Gruppen dann, insbesondere, und das ist das Interessante an der Literatur, vielleicht dieser ganz frühen Phase überhaupt, und deshalb interessiert es mich eigentlich auch, wie kann aus dieser Zeit, wo man eigentlich nicht genau weiß, wohin man geht, wie wird da eine vor allem literaturästhetische Gruppe, also während man in Berlin schon genau gewusst hat, um 1890, ja, der Naturalismus ist genau das, was wir wollen. In Frankreich und England war es so eine psychologisierende, ästhetizistische Schreibweise. Also Décadence ist da das Schlagwort. Décadence, wir wollen nichts mit Politik zu tun haben. Wir wollen uns vor allem den schönen Schreiben widmen. Und auch teilweise krankhaften Erscheinungen. Das waren sozusagen die zwei Pole, und die Jungwiener Literatur um 1890, das ist sozusagen die Zeit, wo man sich dann überlegt, in welche Richtung wollen wir dann eigentlich gehen? Wollen wir uns nach Norden orientieren oder wollen wir uns nach Westen orientieren? Und das ist dann die Zeit, wo dann Wien auch zu einem Selbstbewusstsein kommt, was eigentlich die Wiener oder dann auch die Jungwiener Literatur sein soll. Und da hat es viele verschiedene Bestrebungen gegeben. Die Jungwiener, diese fünf Autoren, die sich dann herauskristallisieren aus diesem 40-köpfigen Kreis, der sich da im Kaffeehaus trifft, die Jungwiener gehen eine ganz klare Richtung ein, und zwar Richtung Ästhetizismus. Sie orientieren sich sehr stark nach Frankreich und nach England und sagen dezidiert auch dem Naturalismus den Kampf an. Und das führt dann auch zum Bruch dieser ganz großen Gruppe, von der ich vorher gesprochen habe, weil es gibt viele andere Leute, unter anderem auch der bekannte Karl Kraus, der eigentlich einen gesellschaftspolitischen Anspruch an die Literatur hat und glaubt, man muss irgendwie mit der Literatur etwas auch bewirken. Und ja, die Jungwiener Literatur geht andere Wege, und so kommt es dann letztlich auch zum Bruch und zu interessanten Diskussionen in Wien. Das ist die eine Frage. Die andere war nochmal zu... Genau. Wie lange? Ja, 10 bis 15 Jahre hat das etwa gedauert. Um 1900, 1905 beginnen die Autoren eigene Wege zu gehen, und das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist das Bewusstsein, dass die Netzwerke nicht mehr fruchtbar sind. Also auch das betrifft auch die Frage von vorher, dieses Netzwerk Jung Wien hat den Autoren sehr viel gebracht. Sie sind gemeinsam nach außen gedreht und haben sich als Marke verkauft. Und sie haben auch ihr Netzwerk sozusagen genutzt. Und ab einem gewissen Zeitpunkt haben sie gespürt, wenn wir wirklich von der Literatur leben wollen, dann reicht Wien nicht mehr, dann reicht Österreich nicht mehr, dann müssen wir vor allem den deutschen Markt erreichen. Mhm. Und diese Frage, die wird dann virulent mit 1900, die wird vor allem virulent, wenn es dann geht, okay, wir verabschieden uns jetzt vom Junggesellendasein, die haben dann Frauen, die haben dann bald Kinder, die müssen dann bald mal überleben und dann stehen viele dieser Autoren vor der Frage, okay, nehme ich jetzt einen Beamtenjob, die haben ja teilweise auch studiert, Schnitzler könnte genauso auch Arzt weiterhin sein und Hofmannsthal könnte einfach schlicht ein Beamter sein, hat ja auch Rechtswissenschaft studiert, oder versuche ich es mit der Karriere als Berufsschriftsteller. Und da war den Autoren klar, okay, wir müssen Geld verdienen und wir müssen nach Deutschland und wir müssen auf die deutsche Bühne, weil da ist das Geld. Und und das bedeutet gleichzeitig auch, dass das Jung-Wiener Netzwerk an Bedeutung verliert, dass man sich irgendwie neue Netzwerke suchen muss. Und da ist gerade Hofmannsthal jemand, der sehr stark sich nach Deutschland orientiert, sehr schnell neue Leute sucht und neue Leute findet, teilweise auch etwas spooky, reaktionäre Leute, aber ihm ist ganz klar, er muss nach Deutschland. Und das zweite ist, der zweite Grund, sie verabschieden sich vom Junggesellendasein und ziehen an den Stadtrand. Also Hofmannsthal zieht nach Rodaun, quasi ans niederösterreichische Stadtgebiet. Die anderen ziehen ins Cottageviertel, also in den Wiener 18. Gemeindebezirk, der kurz zuvor eingemeindet worden ist. Also die ziehen weg vom Zentrum und sehen sich einfach nicht mehr. Also das Kaffeehaus oder auch die Wohnung, die einstmalige Junggesellenwohnung von Arthur Schnitzler, die können sozusagen kein Ort mehr sein, wo man sich trifft. Die Leute haben Familie und ja, so ist das sozusagen ein automatischer Prozess und weniger so ein großer Konflikt, der jetzt zwischen den Autoren getreten wäre.
Bitte.
Wien war ja damals gleichzeitig auch ein Aufbruchsort für die bildende Kunst. Wie sieht es mit den Querverbindungen aus? Manche waren ja auch Doppeltalente.
Ja, es gibt einige Autoren, die gleichzeitig bildnerische Künstler waren. Ferry Berathon ist so ein Name, der immer wieder herumgeistert. Von den einen geliebt, wie von Hermann Bahr, und protegiert, von den anderen gehasst. Hofmannsthal kann nichts mit Berathon etwa anfangen. Er meint, er hätte sich entscheiden müssen, entweder Künstler oder Schriftsteller, aber beides funktioniert bei ihm nicht. Und er zweifelt sogar an, dass er überhaupt etwas von diesen zwei Dingen kann. Aber dann gibt es natürlich die etablierten Künstler dieser Zeit und es gibt Querverbindungen. Klimt etwa wird sehr stark von Felix Salten und von Bahr protegiert, gerade als es zu diesem Streit kommt mit seinen Universitätsbildern. 1900 bis 1904 entstehen seine Universitätsbilder, die für den Hauptraum der Fakultät gewesen wären. Drei von vier Bildern soll Klimt gestalten. Die Universität ist vollkommen entsetzt, weil die Bilder ganz anders letztlich werden, wie sie sich erhofft hätten. Sie hätten sich Bilder erhofft, die sozusagen den Rationalismus stärken, den zeigen, und Klimt zeichnet Bilder, die letztlich total irrational sind, mythologische Stoffe, und ja, letztlich entscheiden sich die Universitätsherren zu sagen, nein, danke, behalte deine Bilder selber, du kriegst dein Geld wieder zurück, aber verschon uns mit diesen Bildern. Es kommt zu einem riesigen Streit, und gerade Salten und Hermann Bahr sind zwei Autoren, die sich dann sehr stark für Klimt ins Zeug legen in diesen öffentlichen Diskussionen. Felix Salten schreibt dann sogar ein Buch zu Gustav Klimt, das heißt sogar Gustav Klimt. Also da sind Querverbindungen da. Querverbindungen sind natürlich auch durch die Sezession da. Und Hermann Bahr ist einer der Protégés dieser Sezessionisten, die sich um 1897 in Wien zusammentun, um den Historismus, den Kampf anzusagen. Hermann Bahr ist ganz begeistert, schreibt Artikel über die Sezessionisten, trifft sie mit ihnen, lässt sich sogar von einem Sezessionisten ein Haus in Unter-St. Veit bauen. Auch Richard B. Hoffmann lässt sich später dann ein Haus von Hoffmann, auch einem Sezessionisten, bauen. Also da sind viele Querverbindungen, auch freundschaftlicher Natur.
Aber die waren nicht Teil der Kaffeehausrunde?
Entschuldigung?
Sie waren nicht Teil der Kaffeehausrunde.
Nein, sie waren nicht Teil der Kaffeehausrunde. Also nicht, dass man wüsste, diese Autoren zumindest tauchen nicht in den Tagebuchnotizen von den Jung-Wien-Autoren auf.
Der Herr. Entschuldigung.
Was sind so die wesentlichen Quellen für dieses Buch, damit Sie ein stimmiges Bild gefunden haben zu dieser Gruppe?
Das mit den Quellen ist gar nicht so leicht, weil ich schon das Gefühl hatte, dass die Gefahr da ist, dass es ein bisschen einseitig wird. Das Problem ist, dass einige Tagebuch geführt haben, aber halt nicht alle. Und das Problem ist, wenn man dann immer Arthur Schnitzler als Quelle heranzieht, dann hat man dann irgendwann das Gefühl, Arthur Schnitzler wird dann automatisch zum Mittelpunkt der Gruppe alleine durch die Summe an Informationen über diesen Autor. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch ein etwas verqueres Bild, wenn man sich immer sozusagen in die Introspektion dieses Arthur Schnitzers begibt und nicht andere Autoren sprechen lässt. Arthur Schnitzer ist eine wichtige Quelle. Hermann Bahr hat genauso auch Tagebuch geführt, das ist auch eine wichtige Quelle. Aber über die Tagebücher hinaus spielen Korrespondenzen eine ganz wichtige Rolle. Die haben sich sehr, sehr viele Briefe geschrieben, gerade zur Sommerszeit. Unter dem Jahr waren sie beisammen. Im Sommer ist jeder auf Sommerfrische gefahren. Und da hatten sie Zeit, sich dann viele Briefe zu schreiben. Das sind natürlich auch ganz tolle Quellen, wenn es jetzt um das Biografische geht. Aber das Buch beschäftigt sich ja auch, das ist jetzt vielleicht auch bei diesem Kurzvortrag nicht wirklich rausgekommen, auch immer wieder auch mit den Werken. Und da spielen die Werke, da spielen natürlich auch Monographien, die sich mit dem Werk beschäftigen, also Sekundärliteraturquellen natürlich eine große, große Rolle.
Ja, ich möchte über meine Frage noch einen Satz setzen. Mhm. Und zwar, wer alleine arbeitet, addiert, wer zusammenarbeitet, multipliziert. Jetzt nur zum Kreis, ja, das junge Wien. Es gibt ja auch Künstlerkreise von Maler, die sich getroffen haben. Und in letzteren Tagen, Audrey Heller hat sich da beim Havelka auch mit ein paar Leuten getroffen. Aus denen ist auch alles was geworden, sozusagen. Mhm. Und meine Frage ist eigentlich da, ob das Zusammenarbeiten in dieser Form nicht auch eine Motivationsspritze ist. Ja? Ich denke zum Beispiel jetzt wieder an Salonieri, weil die dann schon, es sind für mich die ersten Netzwerkerinnen, die schon oft sehr feinsinnig Politik verbunden haben mit Kultur und auch gewechselt haben, diese Kreise. Und wenn ich jetzt an eine sehr berühmte Salonieri denke, an die Alma Mahler, die hatte zwar, man sagt immer so schnell, die hatte viele berühmte Männer, aber eigentlich wirklich berühmt war der Maler und der Gropius, aber die dazwischen, die hat sie so weit getrieben, die hat den Werfel eingesperrt und gesagt, er muss jetzt schreiben, ja. Oder er hat den Kokoschka, hat sie in Liebe gesagt, er muss jetzt was Gescheites produzieren, weil sonst geht überhaupt nichts. Also, ich glaube schon, dass irgendwie so ein bisschen eine Motivationsspritze oder eben durch eine Gruppe Motivation entstehen kann. Mhm. Und die zweite Frage, die war die, welches Café oder gibt es überhaupt heute noch Plätze, wo auch Künstler sich jetzt treffen und dergleichen machen heute?
Das zur zweiten Frage vielleicht zuerst. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht wirklich. Es würde mich selber auch interessieren. Ich glaube, das Café Anzengruber ist für viele Autoren so ein Ort, wo man sich trifft. Etwa Menasse geht da ein und aus. Gibt einige Autoren, die dort ein und ausgehen. Und genauso auch das Café Korb war für Jelinek und vor allem für Elfriede Gerstl so ein Ort, wo man sich gerne getroffen hat. Elfriede Gerstl ist ja mittlerweile verstorben. Ich überlege noch laut vor mich hin. Ja, ich denke, bitte? Das Café Anno für wahrscheinlich eher jüngere Autoren. Genau, gibt es ja auch immer wieder Poetry Slams, die dort stattfinden. Also auch, ich glaube, Ich habe auch Jasmo schon ein, zwei Mal dort gesehen. Und irgendwas ist mir noch eingefallen, jetzt ist es wieder runtergefallen. Das Café Sperl spielt auch immer wieder, also die Friederike Mayröcker ist auch immer noch im Café Sperl zugegen. Man sieht sie ab und zu mal ein- und ausgehen. Also es gibt immer noch Kaffeehäuser, wo Autoren sich platzieren. Ich glaube einfach, dass das Konzept des literarischen Vereins für etablierte Autoren nicht mehr die entscheidende Rolle spielt, wie es damals mal war. Gleichzeitig weiß ich es nicht sicher, ich muss das natürlich auch sagen, aber ich glaube, dass das Kaffeehaus eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, auch so als, sag ich mal, Fensterplatz für die Welt. Man ist da hingegangen, man hat sich ausgetauscht, man hat Zeitung gelesen, das spielt eine ganz wesentliche Rolle. Im Café Zentral hat es damals bis zu 200 verschiedene internationale Zeitungen und Zeitschriften gegeben. Das ist eine unglaubliche Zahl. Okay. Und wenn man sich also informieren wollte über das Weltgeschehen, ist man dahin und hat gelesen. Und wenn man sich informieren wollte, dann hat man natürlich auch mit den anderen Leuten diskutiert, sich hitzige Diskussionen gegeben. Und so war das Kaffeehaus ein ganz wesentlicher Ort des Miteinanders und vor allem natürlich auch eine Informationsbörse. Ich glaube, alleine durch das Internet haben sozusagen Autoren die Möglichkeit, daheim zu sitzen, nie im Kämmerchen. Ich bin nicht selber Autor, muss ich dazu sagen, das vielleicht läuft es eh ganz anders ab. Aber die haben ganz andere Möglichkeiten, sich auch über ihre literarischen Stoffe, über ihre literarischen Motive klar zu werden. Da muss ich nicht ins Kaffeehaus, da muss ich auch nicht, wie es damals wirklich im Café Zentral war, Mayers Literaturlexikon herausziehen, wenn ich mich sozusagen über etwas informieren möchte. Also das Kaffeehaus hat eine ganz andere Funktion, muss man sagen. Zur ersten Frage, ich glaube, ich habe sie schon wieder.
Der Herr und dann.
Ja, kurz zurück zu unseren Fünfen. Die haben ja, wenn ich das richtig sehe, auch die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen miterlebt. Also das heißt von der Monarchie in die Republik. Ja. Wie haben Sie sich dann später, auch wenn Sie nicht mehr diesen Kontakt hatten, doch, einander gesehen, wenn Sie überhaupt dann vielleicht über den anderen geschrieben haben? Wie haben Sie sich wahrgenommen in dieser neuen Zeit, die auch für die Literaten natürlich auch eine Bedeutung gehabt hat? Manche haben ja dann natürlich auch andere Themen auch gewählt und sich selbst verändert.
Ja, selbstverständlich. Ich hole ganz kurz, wenn ich darf, kurz mal aus und weil es dann irgendwie Sinn macht, auch noch in die spätere Zeit zu hupfen. Das Politische ist etwas, was für diese frühe Phase sehr, ja, das Verhältnis zur Politik, was sehr spannend ist. Die Autoren hatten gerade auch mit Blick auf ihre Hinwendung zum Ästhetizismus, zu Frankreich, zu Paris, hatten sie eine gewisse Distanz immer zur Politik und zu politischen Veränderungen gewahrt. Man muss auch gleichzeitig sagen, interessanterweise, es gibt für diese Zeit eine Unterscheidung zwischen Tagesparteipolitik und Gesellschaftspolitik auf der anderen Seite. Also wenn Arthur Schnitzler etwa in seinem Tagebuch schreibt, zur Badeni-Affäre, also gut, das ist jetzt wirklich weit ausgeholt, ich komme dann gleich wieder zurück, Felix Casimir Badeni hat 1897 eine Novelle unterschrieben, dass auch für die tschechischsprachigen Teile, dass man Tschechisch als Amtssprache sozusagen verwenden darf. Und da hatten natürlich die ganzen deutschsprachigen Beamten in Böhmen richtig Angst bekommen, okay, die werden jetzt von ihren tschechischsprachigen Kollegen ausgetauscht. Badeni hat das umgesetzt und dann hat es natürlich zu großen Protesten auch in Wien geführt. Und Arthur Schnitzer schreibt dann in seinem Tagebuch, Badeni-Krawalle, sogar wir politisierten. Und das heißt so viel, wir eigentlich politisierten wir ja nicht. Eigentlich hat uns das Ganze nicht interessiert. Aber das ist natürlich ein Trugbild, weil Arthur Schnitzlers Werk ist nicht zu denken ohne viele gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen. Hat sich ja immer wieder mit dem Militär angelegt, den Leutnant Gustl etc. Das Interessante ist, Arthur Schnitzler hat hat einerseits sich gerade in der frühen Phase etwa distanziert vom Politischen, aber gleichzeitig ist ihm das auch ziemlich auf die Nerven gegangen, wenn sich Hoffmannsthal snobistisch gegeben hat. Hoffmannsthal hat etwa anlässlich des ersten Arbeiteraufmarsches 1890, Hoffmannsthal hat ein Gedicht geschrieben mit der ersten Zeile: Tobt der Pöbel in den Gassen. Ei, mein Kind, so lass ihn schreien, denn sein Toben und sein Hassen ist verächtlich und gemein. Also er wollte damit zum Ausdruck bringen, ja, da kommen jetzt die ganzen Arbeiter aus den Vorstädten und die poltern da halt, aber das ist ja sozusagen nur der Pöbel. Hoffmannsthal hatte ein irrsinniges, elitäres, fast aristokratisches Bewusstsein, obwohl er kein richtiger Aristokrat war. Aber das ist Schnitzer ziemlich schnell auf die Nerven gegangen und hat dann irgendwie gemeint, ja, Hoffmannsthals Lebenskrankheit sei sein Snobismus, den er letztlich bis zum Ende nicht sozusagen überwunden hat. Und ich komme jetzt auf die Zeit nach 1918. Hoffmannsthal hat bis zum Letzt nicht überwunden, dass das Habsburger Reich in die Brüche gegangen ist. Also Hoffmannsthals Auseinandersetzung mit weltanschaulichen Themen hat immer sozusagen eine nostalgische, eine sehr stark weltanschaulich konservative Komponente. Das zeigt sich auch sehr stark in der Ideologie der Salzburger Festspiele. Die Salzburger Festspiele, das ist grundsätzlich, wollte Hoffmannsthal einen Ort schaffen, der, und das ist natürlich einerseits positiv, der viele Menschen an einen Ort verbindet. Salzburger Festspiele, in seinem Vortrag heißt es, den er vor 1920 gegeben hat, da sollen Bauern hinkommen, da sollen Aristokraten hinkommen, da sollen Beamte hinkommen, alle sollen sich da vereinen und sollen dann sozusagen dieses Mysterienspiel des Jedermanns anschauen. Wenn man sich aber ganz genau anschaut, was er eigentlich damit sagen möchte, ist, dass es eine gottgewollte Ordnung gibt und jeder, der hier ist, jeder, der sozusagen am Domplatz sitzt, soll sich bewusst werden, dass diese gottgewollte Ordnung total rechtens ist. Das Stück, das ursprünglich für die Salzburger Festspiele gedacht war, das war ja nicht der Jedermann, sondern das große Salzburger Welttheater, das ist nur nicht fertig geworden, deshalb wird der Jedermann bis heute gespielt. Das große Salzburger Welttheater bringt nämlich genau das auf die Bühne. Das ist eine geregelte Gesellschaft, da ist der Bettler, da ist der Bessergestellte und da ist der am besten Gestellte. Und am Schluss muss der Bettler dann einsehen, dass es gar keinen Sinn macht, gegen die Oberen zu kämpfen und dass es sozusagen diese gottgewollte Ordnung ist und die ist gut so, wie sie ist. Und alleine da lässt sich sehr, sehr viel herauslesen, wie Hoffmannsthal, wie sich Hoffmannsthal letztlich die Welt gedacht hat und wie Hoffmannsthal letztlich es kaum verkraftet hat, dass diese barocke Ordnung, die für ihn das Ideal war, eigentlich diese barocke Habsburger Ordnung, wie die zerbrochen ist. Also mit dem ist er nicht zurechtgekommen. Und Arthur Schnitzer wird sich bis zuletzt immer wieder über Hoffmannsthal ärgern. Arthur Schnitzer hat natürlich auch eine sehr zwiespältige Rolle während des Ersten Weltkriegs gespielt. Er wurde immer wieder darauf sozusagen getrimmt, dass er auch Stellung bezieht zum Weltkrieg von der einen und von der anderen Seite. Einerseits hat es natürlich sehr, sehr viele Politiker gegeben und politische Akteure, die gemeint haben, jeder Autor soll sich für den Krieg äußern, soll für den Krieg schreiben. Es gab ja ganze Schreibstätten, wo sich Autoren immer wieder mal getroffen hat und ganz Heldengeschichten entworfen hat. Aber Arthur Schnitzer wollte das nicht, aber gleichzeitig wollte er sich auch nie patriotisch äußern. Es gab natürlich ganz, ganz wichtige Initiativen auch von bestimmten Pazifisten, aber auch Arthur Schnitzer wollte sich auch da irgendwie nie wirklich positionieren. Er hat es einfach bevorzugt, für sich selbst zu bleiben und seine Auseinandersetzung im Stillen zu führen. Da gibt es ganze Tagebuchaufzeichnungen, wie er sich natürlich über den Krieg beschwert, aber er ist nicht jemand, der sich dann intensiv in der Öffentlichkeit und so zum Wohle des Friedens dann auch geäußert hat.
Bitte.
Das war mit den... Ja, Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, die haben sich natürlich irrsinnig motiviert beim Schreiben. Auch da, ich könnte natürlich jetzt auch wieder mit Tagebuchnotaten kommen, gerade Richard B. Hoffmann war jemand, der sich irrsinnig schwer getan hat beim Schreiben, der auch immer wieder unter Depressionen gelitten hat, und die anderen haben ihn irrsinnig motiviert. Die haben immer wieder geschrieben, ja, wie kommst du denn voran? Oder wie kommen Sie voran? Sie haben sich gesiezt. Wie kommen Sie voran? Wie kommen Sie voran? Was macht die Novelle? Und er hat sich dann relativ dazu motiviert gefühlt, dann auch weiterzumachen und zu schreiben und den anderen Leuten auch immer wieder zwischenzeitlich seine literarischen Arbeiten zu zeigen. Ich glaube, da spielt das natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle, diese Motivation. Ich glaube, automatisch, wenn man sich Dinge vorliest, wenn man ganz genau weiß, okay, hat mir jetzt auch wieder was vorgetragen, jetzt bin ich wieder am Zug, jetzt sollte ich wieder mal was vortragen. Ich glaube, das spielt schon eine wesentliche Rolle, und gleichzeitig hatten gerade diese Autoren sehr wenig miteinander geschrieben. Also es gibt ganz andere Kreise, wo gemeinsam geschrieben worden ist, wo die Autoren wirklich künstlerisch, ästhetisch gemeinsam tätig waren. Es gibt viele Beispiele, auch etwa auch im Futurismus oder später natürlich die Wiener Gruppe. Aber das war hier zum Beispiel nicht der Fall. Aber ich weiß, das geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung.
Meine Frage ist ein bisschen zur Mechanik dieser Gruppe. Sie haben gesagt, Sie haben sich sehr oft getroffen. Ist das jedes Mal nach einem bestimmten Muster abgelaufen, oder haben wir da gewisse Spielregeln dabei gehabt, oder ist es sehr oft einfach zufälliges Beisammensein gewesen? Und über die Zeit, also diese 10 bis 15 Jahre, ist dann natürlich auch relativ viel Literarisches passiert. Und den Rest der Zeit haben die dann, ja, einen Tran, haben sie, glaube ich, gesagt, in Prater die Zeit verbracht und da nebenbei sozusagen auch Literarisches vollbracht. Wie ist da ungefähr die Wirkungsweise dieser Gruppe?
Das ist natürlich auch nicht ganz einfach zu beantworten. Die haben sich gerade in der ganz frühen Zeit, wo sehr, sehr viel im Kaffeehaus stattgefunden hat, da war das sozusagen etwas, was sehr zufällig passiert ist. Die Leute sind einfach unabgesprochen ins Kaffeehaus gegangen und sind da auf diejenigen gestoßen, die halt gerade mal da waren. Später ist das natürlich dann, waren das natürlich sehr konkrete Verabredungen, wenn sie sich bei Arthur Schnitzler daheim getroffen haben oder Richard B. Hoffmann. Da gibt es dann immer wieder Korrespondenzen. Der eine schreibt dem nächsten, wir treffen uns heute bei Arthur Schnitzler, komm vorbei. Der Hoffmannsaal will seine neue Novelle vortragen. Und dann sind die Autoren vorbeigekommen. Teilweise ist das auch sehr, sehr zügig über Rohrpost erledigt worden, also über dieses pneumatische System. Da konnte man relativ schnell miteinander in Kontakt treten. Aber wie das sozusagen war, ob sie sich dann jedes Mal, wenn sie beisammen waren, etwas vorgetragen haben, ob die dann große Diskussionen schon im Vorhinein geplant hatten, das ist irgendwie schwer zu sagen. Es gibt immer wieder mal Tagebuchaufzeichnungen, die zeigen, die haben sehr viel geplaudert, gerade über, also explizit über Nichtliterarisches. Es gibt etwa immer wieder mal Notate, wo, oder eher als Korrespondenzen, wo sich Arthur Schnitzler etwa bei Hoffmann gegenüber beschwert, naja, der eine im Café hat gemeint, wir reden zu häufig über Frauen. Der regt sich auf, wir reden zu viel über Frauen. Wir sind noch nicht groß genug, nicht über Nichtliteratur zu sprechen. Also im Grunde wird von den Eltern verlangt, man ist noch jung, man soll sich gefälligst über Literatur unterhalten, gerade wenn man sich sozusagen in den heiligen Hallen des Kaffeehauses befindet. Und das haben die Autoren sicher nicht gemacht. Sie waren viel mehr an Frauen interessiert und haben sichtlich über Gott und die Welt gesprochen letztlich.
Noch eine Frage? Ich habe ein paar Wörter gefunden. Ich habe keine Zeit mehr gehabt, dass ich dann nachschaue im Netz. Was ist Markeur?
Der Zahlkellner.
Bitte?
Der Zahlkellner. Der Kellner, der dann mit der Kasse kommt.
Aha, das habe ich noch nie gehört. Markeur.
Ich vorher auch nicht.
Das klingt so vornehm. Okay. Ja.
Oh Gott, ich hoffe, ich weiß jetzt alles. Es ist wie bei.
nein. Also es ist keine Prüfung jetzt. Aber
es ist wie bei der Millionenshow. Gibt es einen Telefonjoker?
Nein, den gibt es noch nicht. Aber wenn Sie es interessiert, und ich nehme schon an, unser Gast ist nicht nur Experte auf diesem Gebiet, sondern er ist auch Musiker. Das habe ich auch erst im Netz entdeckt. Und was spielen Sie da? Was machen Sie da? Sind Sie Sänger? Sind Sie in einer Gruppe?
Ich bin in einer Gruppe, ja. Die nennt sich Harz Harz.
Aha.
Und sind auch von meinem von meinen Musikerkollegen sind auch die Eltern hier, was mich sehr freut. Hallo? ich spiele Klavier und singe.
Aha. Genau. Aha. Allerhand, unglaublich. Aber und verheiratet sind Sie aber noch nicht?
Nein, noch nicht.
Okay. Es geht sich zeitlich noch nicht ganz
keine
aus.
Keine Zeit zum Heiraten.
Weil die Literaten haben auch erst später heiraten dürfen.
Genau, ich nehme da ein Vorbild.
Ja, okay.
Ich werde ein bisschen warten, dann ziehe ich aufs Land und dann werde ich heiraten.
Ja, okay. Ah, das ist eine gute so. Sache. Ja, ja. Ja. Was mir auch noch aufgefallen ist, Sie haben sich korrigiert, dass alle immer per Sie waren.
Ja, genau.
Stimmt das?
Es gibt eine Person, oder es gibt eine Konstellation, die nicht per Sie war, und das ist Arthur Schnitzler und Hermann Bahr. Nicht, weil sie sich so gut verstanden haben, sondern die haben sich vielleicht am meisten gehasst, sondern es gab den unglücklichen Zufall, dass sie in einer, für ungefähr ein Jahr, mit Geschwisterten, also mit zwei Schwestern zusammen waren.
Aha.
Ich habe vorher schon zitiert den Brief an die Adele Sandrock, an die Schauspielerin, diese sehr exzentrische. Und die Schwester, das war dann über einige Monate die Freundin von Hermann Bahr. Und dann haben sie sich an einem Silvesterabend haben sie sich das Du-Wort gegeben, beziehungsweise Hermann Bahr hat gefragt, naja, wir könnten uns jetzt eigentlich duzen. Und es ist dann über Arthur Schnitzlers spätere Frau dann übermittelt, dass er keiner anderen Person später das Du-Wort, also Arthur Schnitzler keiner Aha. anderen Person das Du-Wort angeboten hat, weil er hat sich so gegrämt, dass er es gerade dieser falschen Person sozusagen angeboten hat. Und er hat sich das selber dann nie verziehen.
Okay, aha.
Ja,
sind solche diese Kleinigkeiten, die.
Da muss man echt aufpassen.
Ja. Bitte, fragen Sie noch was. Der Musiker hat immer eine Frage. Du? Ja, dreh dich nicht um.
Okay. Sie haben zuerst gesagt, Sie sind kein Autor, aber Sie haben ja das Buch geschrieben. Was war Ihre Herangehensweise? Wollten Sie eigentlich ursprünglich nur über einen von den Autoren schreiben, nur über den Schnitzel und sind dann auf diese Geschichte gestoßen?
Ich wollte eigentlich, also das hat jetzt wieder nichts wirklich mit der Frage zu tun, ich wollte eigentlich, wo ich schon dran war, einen literarischen Anfang schreiben, so halb im Spaß, ein, zwei Seiten. Und dann hat der Verlag ziemlich schnell gesagt, nein, das ist ein Sachbuch.
Echt?
Nein. Also. Ich war halt bei diesem Institut und bin da irgendwie reingerutscht, ich sag's mal ganz so, wie es halt dann doch ist. Habe mich dann intensiv einfach mit der Zeit und den Autoren beschäftigt und ja, und bin dann einfach mit dem Verlag ins Gespräch gekommen und hatte dann irrsinnige Lust, dieses Buch gemeinsam zu schreiben. Ich war eigentlich an einem anderen Buchprojekt dran und das ist jetzt ein bisschen auf die Seite geschoben worden und ja, werde mich jetzt vor allem.
Also ich stelle mir vor, das ist schon, muss schon sehr lang gedauert haben. Also auch die ganzen Fotos und wo kriegt man die her und wer hat das? Und das ist ja nicht nur in Wien, von Wien gekommen, auch aus Frankreich und so, nicht? Also, und die Theaterzeit, die dann so intensiv doch war, waren doch auch viele Franzosen hier, nicht? Also jeder hat ein bisschen was, ein Foto hier oder einen Brief da. Das ist, muss ja unglaubliche Arbeit sein.
Mhm. Ja, das ist eine unglaubliche Arbeit. Es ist wirklich viel Arbeit, die Fotos dann zusammenzukriegen und das ganze Material. Aber das Gute ist, wir haben gerade im deutschsprachigen Raum unglaublich tolle Archive. Mhm. Die machen unglaublich gute Arbeit und sind sehr, sehr kooperativ. Und das macht dann irgendwie auch echt Spaß. Ich hab das ehrlich gesagt gar nicht so geglaubt, dann teilweise in die Archive zu gehen und da ein bisschen herumzuforsten und auf Material zu stoßen. Und das war dann immer wieder mal sehr erstaunlich, was man da dann auch zu Gesicht bekommt.
Material fürs nächste Buch?
Ja, genau.
sehr gut.
Sind Sie eigentlich Historiker oder Germanist?
Germanist. Genau, also ich habe Deutsch und Geschichte studiert, ursprünglich auf Lehramt und bin dann so reingerutscht einfach über dieses Institut und meine Tätigkeit ist eigentlich eine literaturwissenschaftliche oder germanistisch. Ja.
Da hinten haben wir noch eine Frage. Der Herr, der denn begonnen hat.
Es gab ja in Wien so ein um Sigmund Freud rum oder mit ihm auch diese Mittwochskreise der Psychiater und Psychologen. Gab es da eine Verbindung zwischen dem jungen Wien und diesen Mittwochsgesellschaften mit und um Sigmund Freud? Oder ist es später? Bin ich da?
Ich glaube, es ist recht zur selben Zeit, vielleicht etwas später. Die Hysteriestudie kommt 1895 raus, aber das, was heute als Hauptwerk, zumindest als frühes Hauptwerk bezeichnet wird, die Traumdeutung, kommt dann 1900 raus und erst dann im Zuge, glaube ich, dieser Traumdeutung beginnt sich die Mittwochsgesellschaft dann zu etablieren. Aber ich bin da echt kein Experte dazu. Es gibt den Theodor Reik, der Teil dieser Mittwochsgesellschaft war, und der hat dann spät in den frühen 20er Jahren eine Biografie zu Arthur Schnitzer geschrieben und hat sich sehr intensiv auch mit dem Werk Arthur Schnitzers beschäftigt und ja, Arthur Schnitzer psychoanalytisch dann gedeutet. Sonst, man weiß ja, dass Sigmund Freud und Arthur Schnitzler bemerkenswerte Parallelen in ihrer Auseinandersetzung mit der Psyche haben, aber sie haben sich ja letztlich gemieden aus, wie Sigmund Freud schreibt, aus einer Doppelgängerscheu, wie er meint, das Gefühl zu haben, da ist jemand, der hat dasselbe Interesse, aber letztlich,
glaube ich.
Genau, aber sonst wüsste ich jetzt nicht, ob es da einige Leute noch gegeben hat, die Kontakt miteinander hatten. Ich glaube ehrlich gesagt nicht.
Wir haben noch ein bisschen Zeit. Noch eine Frage da vorne, bitte. Danke.
Sie haben zuerst gesagt, Verabredungen per Rohrpost. Mhm. Ich meine, ich kenne das von irgendwelchen Banken in Wien mit Rohrpost, also zumindest früher, aber hat es da ein weitläufigeres System gegeben?
Ja, es hat ein weitläufiges System gegeben. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich es erwähnt habe. Das ist immer blöd, wenn man da drauf kommt. Eigentlich kennt man sich selber nicht aus. Das ist genau dieser Moment. Ich hätte jetzt gern meinen Chef da, der liebt nämlich solche, wie soll ich sagen, technischen Methoden der Kommunikation. Das war ein weit verzweigtes System, das hat wohl wirklich sehr, sehr gut funktioniert und ich glaube, das hat irgendwie mit Luftdruck hat funktioniert.
Schon, aber in der Innenstadt, im inneren Bezirk oder im 9. oder?
Gut, so genau kann ich das nicht beantworten.
Weil, wie gesagt, ich kenne das nur innerhalb von Häusern, aber nicht.
Okay. Super, ausgezeichnet.
Es hat im Pressespektrum einmal einen Artikel gegeben, über einen Kafka-Brief mit dem Ausdruck die verfluchte Post. Da wurde dann klar, dass früher die Post 3 bis 5 Mal am Tag zugestellt wurde, teilweise in Berlin noch häufiger. Und in Wien und in den meisten Großstädten hat es Rohrpostanlagen in der Innenstadt gegeben. Zwischen den Häusern beziehungsweise zwischen den Postämtern.
Ah, okay.
Danke
schön. Deshalb ist es so oft.
Ja. Wollten Sie auch noch? Nein? Okay, habe ich das. Hier noch eine Frage? Moment, warten Sie nur, wir haben Zeit.
Zur Rohrpost, das ging an sich von den Ministerien und von den Behörden aus. Die waren miteinander vernetzt, auch in Wien. Ich weiß auch von Berlin, die war noch viel größer. Und dann auch die Postämter. Und da war auch durchaus eine Möglichkeit für Firmen oder auch für Private, die entsprechende Kontakte hatten oder die eine Bedeutung hatten, daran teilzunehmen, das als Post zu verwenden. Das System war sehr modern damals, das ging um 1890, ging das, glaube ich, los. Und dann hatte die Blüte dann in den 10er und 20er Jahren überhaupt nicht.
Okay. Danke.
Ja, dann.
Ja, eine letzte Frage vielleicht noch.
Ah, ja, gerne.
Das Café Grinsteil, ich meine, das hat so bis vor kurzem am Michaela-Platz gegeben. Mhm. Allerdings ist das ein ganz anderes Gebäude. Ist das jetzt ident mit dem alten oder war das an einem anderen Ort?
Das ist vielleicht jetzt da. Das Grinsteil, das ich vorher gezeigt habe, das war fast am gleichen Ort. Mhm. Man hat sie 1897 abgerissen und aus diesem eigentlich sehr, sehr schönen Gebäude aus dem Jahr 17. Jahrhundert wurde dann ein relativ üppiger neobarocker Bau, der eigentlich dann gar nicht mehr so schön war. Aber der war ziemlich an der gleichen Stelle, nicht ganz. Man hat die ganze Anlage am Michaelerplatz etwas umgestaltet. Ah, ja, okay. Aber der hat das ist genau dieses Gebäude, das dann 1898, glaube ich, gebaut worden ist und ab nächstem Jahr dann ein Villa sein wird.
Ja, dann letzte Gelegenheit. Nein, nichts mehr.
Ich habe eine Frage, wann das Rohrpostsystem so super war, warum benutzt man das heute nicht mehr?
Ich bin froh, diese Frage weitergeben zu dürfen an die Spezialisten im Raum.
Nein. Na gut, dann sagen wir herzlichen Dank. Es war sehr, sehr interessant. Ich denke, Sie sind der Meinung, auch meiner Meinung. Danke vielmals.
Danke für die Einladung. Dankeschön.
Es gibt noch eine Meldung. Sie müssen das Buch nicht per Post kaufen. Sie schicken lassen. Sie können es heute ganz bequem hier erwerben. Es zahlt sich aus. In einem kann man das nicht lesen, da braucht man schon einige Tage, aber es ist sehr, sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Ich möchte jetzt noch die nächsten Kepler-Salonabende anzeigen. Nächster Salon ist schon morgen. Da gibt es die Kooperation wieder von der Kunst-Uni, das sind die Relatives und der Beginn ist nicht 19.30 Uhr, sondern 18.15 Uhr, aber übernächsten Montag am 17. gibt es wieder ein Thema Multiversum, wie kuratieren. Da gibt es zwei Vortragende. Ja, wenn Sie das interessiert, kommen Sie wieder zahlreich oder sagen Sie es weiter, dass es schön und spannend war. Ich danke Ihnen vielmals. Bis bald.